Guten Tag.
Nummer 4.
Das stimmt.
Herzlich willkommen zum Linkstränen-Radio Nummer 497. Das weiß ich,
ja,
weil
okay.
Der uns fehlende Jens uns heute eine gute 497. Sendung gewünscht hat, oder? Hat er recht?
Ich kann ja jetzt nicht extra nachgucken, jetzt wo du schon sozusagen so sicher angeteasert hast.
Dann hat er einfach recht.
Hat er einfach recht.
497.
498.
99. 500.
Zählen geht.
Ja, ja, genau. Aber das haut hin. Hm? Weil ich bin im Kopf die Tage durchgegangen.
Das ist auch eine Gabe.
So und so viel oft werden wir noch wach. Heißer dann ist
500.
Geburtstag.
Ja. Hm. Richtig. 500 Jahre LDR, schon im April.
Genau. Eigentlich wollten wir nicht wieder darüber reden.
Nee, aber Jens würde es sicherlich gutieren, wenn wir es tun.
Mhm. Mhm.
Er kann ja mal anrufen ins Studio und sagen, was ihm dazu einfällt.
Der hat bestimmt genau das zu tun, jetzt das Radio zu hören, oder? Obwohl, in der Stadt, in der er sich befindet, was bleibt einem anderes übrig?
Die haben ja keinen Empfang sonst.
Mhm.
Dann muss er ja zuhören.
Das ist eine Art Rätsel.
Ja, ich glaube, es ist sehr einfach. Wie viele Städte gab es in der DDR mit Empfangsproblemen?
100. Kommt gleich eine Nachricht, siehst du?
Oh, ein Fax kommt herein.
Ein Fax kommt
herein. Wer weiß, welche Stadt gemeint ist, Fax an 0341 308 1200.
Mhm. Und du rufst es live ab.
Ja, sicherlich. Mhm. Das ist so ein Endlosband, was. Mhm. Wetter ist langweilig zu reden, ne? Weil
das Wetter ist langweilig zu reden, obwohl es hat heute mal so geschienen. Es war
ja,
mal
das meine
so ein,
ich ja. Also,
ja, ja.
Zack.
Zack, nice. Und weg.
Ach so. Also doch Unzufriedenheit im Wetter.
Ja, es schien mal auf. Ein Hoffnungsschimmer.
Ist das eine Wortgruppe? Es schien auf. Das Wetter schien auf.
Und die Hoffnung schien auf.
Das ist so wie das Konzert spielte auf, das Orchester spielte auf.
Kennst du nicht die Formulierung? Etwas
Nein.
schien auf?
Etwas schien auf falschen Beinen zu stehen oder so, aber.
Nee, nee. Das ist meine antiquierte Sprache.
Ach.
Hoffnung blitzte auf. Kennst du das eher?
Ja.
Schien auf, blitzte auf. Das kann man so parallelisieren. Hm.
Okay.
Und dann hat sich das Böse doch wieder drüber geschoben.
Hm.
Die Grautöne.
Hab Tut mir leid. Lang keine Konzerte mehr am, wie hieß das Ding, im Park?
Parkbühne.
Hm.
Ich prophezeie, dass es jetzt wieder losgehen wird.
Ah.
Bald, ne? Ich glaube, Menschen.
Menschen machen sich bereit.
Menschen lechzen nach.
Lechzen.
Nach,
die Grills werden entstaubt.
Ja, das gab's auch schon. Hab ich auch schon gesehen.
Ah,
genau.
Okay.
Ansonsten.
No.
Ist die Welt groß? Es passieren viele Sachen, oder?
Ja. Wir rücken näher in ganz verschiedene, schlimme.
Mhm.
Zeitjubiläen. Nee. Quatsch. Festivitäten, Wahlen.
Ach so, ja, das stimmt, das auch, ja. Wir rücken in die Nähe von Wahlen. Leute bereiten sich vor, glaube ich. In Leipzig wird gerade so ein großes Bündnis übergreifend über alle Spektren gegründet. Frag mich immer, wen solche Bündnisse erreichen.
Zur Wahl?
Naja, ja, um vor den Wahlen.
Zu warnen.
Quasi so Achtungszeichen zu setzen. Aber das ist vielleicht so eine Grundsatzdebatte, ob man damit, ob man nicht Preaching to the Believers macht.
To the Converted.
To the Converted, ja, genau.
Ja, aber, das ist vielleicht so ähnlich wie Grußworte.
Ja. Aber
es ist eine ritualisierte Geschichte schon am Ende.
Ja.
Subjekt, Prädikat, Objekt liegt mir fern.
Genau, ne? Und ich glaube, alle tanzen um den. Das goldene Kalb, AfD, und wird sie es mit der CDU machen? Das ist gerade eine Studie der Rosa-Luxemburg-Stiftung erschienen, die, glaube ich, oh Gott, bundesweit oder nur im Osten. Oh Gott, siehst du, man muss besser vorbereitet sein.
Noch besser, ja.
Ich glaube, über 50 Kooperationen von AfD und CDU in Kommunalparlamenten und anderen Parlamenten herausgearbeitet hat.
Ah, eine Studie über die Brandmauer.
Eine Studie über die Brandmauer, und überschrieben war der Artikel mit: Die Brandmauer existiert nicht, weil klar, da wo keiner hingibt, guckt, gibt es diese Kooperation. Ich glaube, das, was mir jetzt im Kopf so, was wirklich eine krasse Sache war, war in Cottbus hat die AfD versucht, den Beschluss des Stadtrates, Cottbus ist sicherer Hafen für Geflüchtete, hat versucht, das zu kassieren, hat dann den Antrag zurückgezogen und hat dann in der nächsten Ratssitzung den zusammen mit der CDU eingebracht. Und das ist dann auch durchgegangen. So habe ich es zumindest gelesen. Und natürlich gibt es auch, ich glaube, die höchste Dichte von Kooperationen, und da gibt es dann Kriterien, was wirklich eine Kooperation ist, weil im Stadtrat von Leipzig stimmt die CDU ja auch öfter mit der AfD. Das geht dann aber nicht durch. Okay. Weil die Stimmen fehlen. Und also es gibt schon Kriterien für Kooperation. Das muss dann schon aktiv sein. Du wirst eine Person in irgendeinem Gremium von der AfD mit den Stimmen zum Beispiel der CDU oder Wählervereinigung, genau. Und die höchste Dichte gibt es in Sachsen, ja.
Am 17. April wird diese Studie in Leipzig vorgestellt.
Right.
Ist noch ein bisschen hin, aber...
Genau, ich glaube im neuen Schauspiel, möglicherweise, aber ja, wir können das nochmal anteasern, genau.
Im neuen Schauspiel, tatsächlich.
Ja, unter anderem Steven Hummel, der auch aktiv ist im Projekt Chronic LE, hat da mitgeschrieben. Neben Annika
Taschke.
Taschke, genau.
Gewisse Juliane Nagel.
Ach so.
Ach so, das ist, steht da aber nur als wer auf dem Podium ist.
Ja, ja, nee, ich habe die Studie nicht mit. Ich bin da angefragt, mit zu diskutieren und glaube ich so kommunale Expertise mit, genau. Aber darum habe ich jetzt nicht drüber geredet, ja. Nee. Es ist tatsächlich interessant, dass in Sachsen die höchste Dichte ist. Und nach den Wahlen vermuten ja Leute, dass, also Kommunalwahlen, in manchen Orten, Gemeinderäten einfach eine Mehrheit aus AfD, rechten Wählervereinigungen und CDU existiert. Mit der CDU gibt es die Mehrheiten heute schon in Kreistagen und so, aber ja, darf man nicht unterschätzen, auch diese Kommunalwahlen. Alle gucken so auf die Landtagswahl.
Mhm. Was mich daran erinnert, dass dass jetzt gerade an dem Wochenende ist in Russland Wahlen, und da habe ich nochmal gelesen, dass irgendwie, das ist so eine Art Tradition oder auch Ritual, dass die ganzen schlimmen Sachen, die die Putin dann so, was so Sozialpolitik etc. angeht, immer direkt nach dem Ergebnis macht, also in den ersten Wochen sozusagen, sowas wie höheres Renteneinstiegsalter oder meinetwegen eine Wehrpflichtmobilisierung zu erneuern, gesetzlich, das macht er dann gerne direkt sozusagen, nachdem die Wahlen durch sind und wieder 6 Jahre Schicht im Schacht sozusagen ist. Das fand ich auch ein interessantes Wahlgeschenk.
Also er räumt dann erstmal die...
Er räumt dann erstmal auf, ja, genau.
Krass, okay. Eigentlich strategisch machen das eigentlich Leute anders. Wobei Meloni in Italien hat ja auch relativ schnell nach ihrer Wahl diese Sozialhilfe abgeschafft. Oder das Bürgergeld hieß das, glaube ich, dort.
Ja.
Ja, und in dieser Gutscheine umgewandelt. Ne? Das ging auch recht schnell.
Mhm.
Naja. Genau, Wahl in Russland, das ist eine Präsidentschaftswahl.
Ja.
Putin war ja mal nicht Präsident.
Ja, weil da die Verfassung das noch nicht so erlaubt hatte, da musste Medvedev einspringen.
Genau, und dann ist das wieder, und jetzt darf es immer wieder, bis er stirbt, oder?
Also 2030 auf jeden Fall noch einmal, dann könnte er bis 2036.
Yes.
Dann wäre er auch schon, ich habe es vergessen, wann er ins Amt kam, 2004 vorher.
Nach dem Tschetschenienkrieg irgendwann, ne? Oder?
Ja, und Medvedev ist ja immer noch ein großer Stratege. Der hatte neulich stand mit einem iPad auf der Bühne und hat so Landmassenbewegungsvorschläge zur Ukraine gemacht. Also da war die Ukraine abgebildet und die Hälfte gehört auf einmal Polen. Die andere Hälfte, der östliche Teil natürlich, gehörte Russland. Mhm. Ein ganz kleiner Teil zu Transnistrien. Und Kiew war die einzelne sozusagen eine Art eine blau-gelbe Enklave.
Okay.
So eine Art Exilregierung oder so.
Okay, also das wird der Ukraine noch gelassen, Kiew.
Scheint so.
Das kriegt man nicht integriert irgendwie.
Nee, das ist zu vogue da, und das kann sie nicht machen.
Und gab es da Reaktionen aus Polen?
Ich habe es nicht verfolgt.
Ja, das, okay, es ist auch zu crazy.
Ja, das sind solche Fernsehsendungen in Russland, das nimmt, glaube ich, also das sind diese Fernsehsendungen, wo auch jeden Montag quasi oder jeden Sonntag, wann auch immer das genau läuft, was weiß ich, mit Atomschlägen auf Berlin gedroht wird und so, und man müsste mal wieder und so. Oder als jetzt die Bundeswehr abgehört wurde, mehr oder weniger abgehört, ist ja fast schon ein Euphemismus, als jemand sich einfach mit eingewählt hat, da wurde ja über diese Brücke auf der Krim gesprochen, ob man und wie man die angreift oder so. Und daraufhin hat irgend so ein crazy Moderator sich Brücken in Deutschland ausgesucht und dann quasi in der besten Sendezeit auf dem ersten Kanal in Russland deutsche Brücken vorgestellt, die man mit russischem Gerät erreichen kann und die man zerstören kann. Mhm. Und er hat das dann in Kilometern ausgemessen, wie viele Brücken man in Deutschland zerstören müsste, damit das bis auf einen Meter genau Vergeltung für die Krimbrücke ist. Das war, ich weiß nicht, ich habe früher Command & Conquer gespielt, da gab es so Videos, das war ungefähr so, es hat so diesen Vibe. Aber es ist halt real.
Nein. Guckst du dir das an?
Best-ofs.
Okay.
Ja. Es gibt, ja, es wäre sonst auch zu viel.
Genau. Und ja, die Wahlen?
Ja, wenig Überraschungen.
Am Sonntag wird das Ergebnis verkündet, aber man kann, du hast gerade im Vorgespräch erzählt, es gab schon Gratulationen.
Ja, ein EU-Commissioner, wie heißt das? EU-Kommissar, ja. Hat irgendwie heute schon gratuliert zum Wahlsieg. So, alle rechnen so mit über, also mit quasi 80% für Putin Plus. Und 70% Wahlbeteiligung.
Okay.
Das muss ein bisschen mehr sein als letztes Mal. Mhm. Damit wird so gerechnet. Es gibt irgendwie 3 Gegenkandidaten, das sind aber alles so Egalparteien, also unter anderem die Kommunistische Partei Russlands mit dem Slogan für den Sozialismus. Die sind aber stark im Kreml.
Ja.
Also ganz dicke. Die LDPR, die alte Schirinowski-Nazi-Partei, aber die haben auch da nichts. Und noch eine dritte, die habe ich aber, ist auch egal.
Okay. Mhm.
Ja, es gibt, ich glaube, es gibt so irgendwie so Aufrufe, dass Leute, die nicht wählen wollen, die sollen zumindest irgendwie hingehen und dann irgendwie öffentlichkeitswirksam wieder gehen oder so. Das irgendwie so.
Und werden dann verhaftet?
Ich weiß nicht, ob es, da gibt es glaube ich noch keinen Paragraphen dafür. Es gibt wohl nur Busse zu den, also so organisierte Busse zu den Wahllokalen in
im ländlichen.
In Peripherie.
Ja. Ich dachte, die gehen da sogar hin. Ich habe mal so ein Bild gesehen, dass sie durchs Dorf gehen mit der Wahlurne oder so. Aber ja, okay, also es wird keine großen Überraschungen bieten, das kann man schon mal prognostizieren.
Nee, dann wäre es, genau, das wäre wirklich eine Überraschung, wenn es eine Überraschung gäbe.
Genau, inwieweit die Wahlen in Russland in der Ukraine eine Rolle spielen, können wir ja dann gleich in unserem...
Achso, es wird auf jeden Fall das erste Mal in den ostukrainischen Gebieten gewählt.
Ah ja, siehst du. Und das
Präsidentschaft.
Und das darf ja eigentlich nicht. Es darf eigentlich nicht, ne? Es darf eigentlich nicht mitgezählt werden, aber welcher Hahn kräht danach?
Kann man welcher dann, Hahn?
Welcher Hahn, ja. Mhm.
Dazu passt, dass wir gleich...
Genau, du hast meine Überleitung einfach ignoriert, ne?
Ja, ich hab's... Sicherlich kann man das so sagen.
Soll ich einfach nochmal?
Ja, was hab ich davor gesagt? Ostukrainische Gebiete?
Gebiete, und ich habe gesagt, welche Wahlen die Rolle in der Ukraine spielen, können wir ja jetzt.
Zack.
Siehst du?
Na mach.
In unserem Gespräch.
Ja.
In unserem Interview.
Ja.
Thematisieren mit Nelia.
Nelia Wachowska.
Wachowska, genau. Übersetzerin, Literaturwissenschaftlerin.
Aus Kiew, arbeitet dort bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung im Büro Kiew. Und genau, da haben wir schon mal vor einem Jahr wahrscheinlich
genau
mit ihr geredet und haben sie in Kiew letzten Januar, also nicht diesen, sondern letzten, kennengelernt.
Genau.
Und die rufen wir dann an nach der Werbung.
Das ist eine gute Idee, ne?
Ja, und dann versuchen wir das mit der Werbung. Bis gleich. Machen offensichtlich wieder Musik und es kommt so Single für Single jede Woche raus. So ist das.
So eine Methode.
Wo bist du? Du bist die 4.
Ich bin die 4.
Ja.
Eine Methode, genau. Ja. Und wir fließen in das angekündigte Thema. Wir haben jetzt Nelia Wachowska am anderen Ende der Leitung, könnte man sagen, und wollen so ein bisschen sprechen, wie 2 Jahre nach der großen Invasion in der Ukraine durch Russland die Stimmung ist, wie ja, politische Entwicklungen laufen und so weiter. Und vielleicht zuerst, Nelia, wie es dir persönlich geht. Hallo.
Hallo, guten Abend.
Hallo.
Ja, freue mich, euch zu hören. Danke, mir geht's gut. Aber gut, ich bin ja auch nicht repräsentativ für die Gesamtbevölkerung in der Ukraine. Ich kann gut reisen, ich bin eine Frau, ich darf das Land verlassen. Und ich bin gerade im Moment auch nicht im Lande, weil ich so meine Pause mache, gerade von dem schlechten Schlaf im Krieg sozusagen. Aber nicht für sehr lange. Ja, was war die Frage?
Genau, vielleicht einfach dann der nächste Schritt. Wie nimmst du die Stimmung in der Ukraine wahr? Bei uns ist ja auch lange her, wir waren im Januar letzten Jahres dort, haben da glaube ich noch so eine kämpferische Stimmung, ist komisch das zu sagen, aber ja, irgendwie so Hoffnung, zumindest habe ich gespürt, oder so Awareness. Wie schätzt du das ein? Wie fühlt es sich an? So für die Menschen kann man niemals sprechen, aber die gesellschaftliche Stimmung.
Das ist jetzt eine schwierige Frage. Also grundsätzlich die Stimmung, von der ich jetzt geflüchtet bin für ein paar Wochen ins Ausland, ist eigentlich eine sehr schwierige. Ich glaube, die Kampfbereitschaft ist nach wie vor da. Sie ist nach meinem Empfinden irgendwie auch ein wenig fatalistisch geworden. Auch die Leute aus unserem Umfeld sagen, manche, die an der Front schon relativ viel verbracht haben, die kehren zurück mit der Erklärung, ich weiß schon, dass ich meine Familie richtig sehe, erst wenn der Krieg zu Ende ist, oder ich sehe das nie oder sie nie und falle einfach oder werde fallen. Also ich meine, man versteht irgendwie, man kann diesen Krieg im Moment nicht beenden, weil es einfach nicht in unserer Hand liegt. Und man kann nicht sagen, irgendwie aus irgendwelchem pazifistischen Horizont da, irgendwie da wird eine Rettung kommen. Deswegen zieht man hinein und man weiß eigentlich nicht, wie man damit auch leben kann und muss. Weil eigentlich für mich, was das letzte Jahr ausgemacht hat, also das war auch das Gefühl des Verlustes. Man verliert Leute, man gedenkt Leuten und ich bin unheimlich müde persönlich davon, eigentlich, wie vielen wir jetzt gedenken müssen. Also ja, Kampfbereitschaft ist da, sie ist fatalistisch, man sieht eher schwarz und man weiß nicht mehr, wie man rausschafft.
Wir haben ja damals im Januar so in Kiew so viele, viele kleine Organisationen oder so Gruppen getroffen, die so ganz viel einfach, ich nenne es jetzt mal im abstrakten Sinn, so Nachbarschaftsarbeit gemacht haben, so ne, Essen gekocht und so und vielleicht Sachen an die Front gebracht, die benötigt wurden, so alles auf so einer freiwilligen Basis etc. So ist hat sich da was geändert oder ist das eine ungebrochene Sache?
Einiges, glaube ich, also hat sich geändert. Also mindestens aus den Organisationen, die ihr getroffen habt, also sind einige Leute auch freiwillig sich bei der Armee angemeldet. Also das ist auch bei mir zum Beispiel mein Problem, also dass ich auch zum Teil die Leute, die ProjektpartnerInnen, also ich will nicht sagen verliere, aber als ProjektpartnerInnen zum Teil verliere, weil die Leute einfach an die Front gehen oder zum Kampf einziehen. Das heißt, die Arbeit wird weitergemacht, aber man darf auch nicht unterschätzen, die Leute sind sehr müde. Ich glaube, dieser Krieg, also das ist so dauerhafte Müdigkeit und Burnout, von dem sich die Leute irgendwie erholen müssen. Und das ist nicht gut möglich in den Realien und eigentlich in dem Strom der Nachrichten, den man bekommt. Nichtsdestotrotz eigentlich die größte Initiative von links, die Solidarity Collectives, sind nach wie vor da und liefern Hilfegüter und nicht nur Güter, insbesondere an die Leute in den sogenannten befreiten Gebieten und an die Leute in den Gebieten, die an die umkämpften Zonen angrenzen. Zum Beispiel auch unter anderem Tierfutter, weil da ein riesiges Problem mit Streuhunden und Katzen ist. Ja, die Leute sind evakuiert worden oder sind gestorben oder sind umgebracht worden und die Tiere in Unmengen sind da geblieben. Das ist ein riesiges Problem, womit man auch irgendwas machen müsste. Wir tun, was wir können.
Nun, ich will das nicht paralysieren. Es gibt so Berichte aus Russland über Proteste gegen so die Rekrutierung von Soldaten. Und man liest in der deutschen Presse auch Berichte oder hat so vereinzelt Berichte gelesen über ukrainische Frauen, die auch klingt komisch, die einfach in der Ukraine sozusagen auch das Wort erheben, sich organisieren und sagen, jetzt ist aber irgendwie mal Schluss so, unsere Männer müssen irgendwie zurückkommen. Ist das tatsächlich eine relevante Bewegung oder ist das ein relevantes Thema, sozusagen die Verkürzung des Wehrdienstes oder des aktiven Kämpfens oder Urlaube oder ja, Stopp von Rekrutierung ist ja Quatsch, ne? Aber genau.
Naja, das ist ein sehr schmerzhaftes Thema. Es wird von sehr, sehr vielen thematisiert. Also die Leute einige sind seit 2 Jahren im Dienst und haben vielleicht einen Urlaub gehabt in 2 Jahren und konnten nach Hause zurückkehren. Und also Stichwort Müdigkeit, Depression. Ja, man will zurück und eigentlich heute habe ich die Nachricht gelesen, also dass die Regierung verkündet hat, so sie bräuchte 400.000 bis 500.000 Neurekrutierte, damit sie die alten Soldatinnen und Offizierinnen jetzt für eine Zeit lang freisetzen könnte. Aber natürlich, also einerseits gibt es diese, also ich würde nicht sagen Bewegung, ich glaube nicht, dass sie organisiert sind, sondern das sind spontane Protestaktionen, da gibt es sehr viel Unzufriedenheit von dieser Lage, mit dieser Lage, weil man eigentlich keine Perspektive sieht. Man kann nicht mehr darauf hoffen, dass morgen der Krieg vielleicht zu Ende geht. Und deswegen will man mindestens irgendwie ein paar Monate zu Hause verbringen können. Einerseits und andererseits gibt es, also hier herrscht wirklich sehr, sehr schwierige Stimme, was die Rekrutierung grundsätzlich angeht, weil, wie gesagt, Verluste. Also jeder und jede verstehen eigentlich, wenn sie einziehen, also die Chancen, dass man nicht zurückkehrt oder dass man vielleicht auch nicht mehr wieder gefunden wird, also die sind schon sehr hoch. Und eigentlich niemand möchte sterben.
Gibt es darauf Reaktionen der Regierung? Also so richtig ist das ja wahrscheinlich keine Option, ne? So.
Ich glaube, die Regierung, also die hat wirklich ziemlich wenig Spielraum in dieser Frage. Einerseits brauchen sie Leute, andererseits, und die Leute werden denen nicht ausreichen. Also das ist ja auch klar aus rein mathematischen Gründen, wenn man eigentlich das mit dem Feindesland vergleicht. Andererseits, so die Regierung versucht jetzt endlich mit der Bevölkerung zu kommunizieren und zu erklären, warum sie das so machen und dass sie nicht einfach die Leute neu rekrutieren wollen, damit sie noch mehr Leute in den Krieg hineinwerfen können, sondern dass sie auch die FrüheinsteigerInnen sozusagen damit sie denen eine Pause gönnen können. Das ist schon mal ein Versuch, weil früher, also ich muss schon gestehen, irgendwie die Kommunikation mit der eigenen Bevölkerung war ziemlich spärlich.
Und diese sozusagen jetzt diese Aussage mit den 400.000 bis 500.000, also hat das jetzt irgendwelche gesetzlichen Auswirkungen? Also werden dann mehr eingezogen oder ist das einfach nur eine theoretische Erklärung der Regierung gewesen?
Ich glaube nicht, dass es theoretisch ist, aber eigentlich da benötigen sie auch kein Gesetz. Also normalerweise, wenn sie zuerst ankündigen, wie viele Leute sie noch brauchen, das bedeutet, dass sie dann im Zuge von irgendwie vielen Monaten auch mit neuen Rekrutierungsmaßnahmen anfangen werden. Das heißt, ja, also was an Gesetzentwürfen angeht, also was die Gesetze angeht, also da gibt es auch andere Initiativen, die nicht mal so, ich würde sagen, fast mild sind, also weil diese Aussage der Regierung, also das ist ein Versuch, etwas zu erklären. Ich meine, also der Gesetzentwurf über die Leute, über die Männer vor allem, die zu Wehrdienst nicht eingezogen werden könnten, also wenn sie so und so viel verdienen und so viel Steuern zahlen können. Das ist heftigst kritisiert worden. Das ist natürlich immer ein Thema in der Gesellschaft, auch in der Politik. Und dieser Gesetzentwurf ist zurückgewiesen worden und ist zum zweiten Mal eingebracht worden. Nach wie vor mit dieser blödesten, wirklich klassistischen oder sozialdarwinistischen Haltung. Die Reicheren sollen nicht einziehen, weil sie genug Steuern zahlen. So, das ist ein riesiges Thema natürlich.
Okay, kann man sagen, wie viele Leute das betreffen würde, so eine Hausnummer? Also ich meine, redet man da über 1.000, 10.000, 100.000?
Schwer zu sagen. Also ich glaube, das hat man nicht wirklich kalkuliert. Aber vor allem glaube ich, also es ist so ein bisschen branchenbezogen. Die Ukraine war früher ja bekannt als ein IT-Paradies. Mit den IT-Leuten quasi, die von der Ukraine aus gearbeitet haben für die ausländischen Firmen. Und ich glaube, also die haben auch relativ gut verdient. Also, und die würden als die ersten eigentlich sozusagen die Adressatinnen, aber das sind überwiegend auch Männer, von diesem Gesetzentwurf. Also die müssten gerettet werden. Oder vielleicht noch irgendwie eine dünne Schicht von Top-Management, was weiß ich ja, irgendwo.
Ja, ich habe das tatsächlich immer wieder absurderweise mit durch Computerspiele gemerkt, wie viele EntwicklerInnen und Studios es vor allem in Kiew, aber auch in anderen Regionen in der Ukraine gab oder so. Die meisten sind halt jetzt zumindest irgendwo meistens außer Landes während der letzten zwei Jahre oder länger schon gegangen. Genau, so habe ich das zumindest mitbekommen, was IT angeht. Ja. Wir haben kurz vorher am Anfang der Sendung spontan über die Wahlen gerade in Russland gesprochen und dass ja dieses Jahr, also nicht dieses Jahr, sondern diese sogenannten Wahlen, das erste Mal also die Gebiete in der Ukraine im Osten mitwählen könnten. Kannst du da was erzählen, ob es da eine, gibt es darüber eine ukrainische Berichterstattung, wie das wahrgenommen wird oder gewertet wird? Weil es ist ja jetzt, also es ist wahrscheinlich zum ersten Mal, dass das jetzt tatsächlich passiert, ne?
Na, abgesehen von der Krim.
Ja,
weil die Krim, also die hat schon seit einiger Zeit also das alles miterlebt. Ich würde nicht sagen, dass es sehr großflächig irgendwie besprochen wird, weil ich glaube, da gibt es tatsächlich so die Einigkeit auf der nationalen Ebene der ganzen Gesellschaft. Das ist nicht legitim. Egal, mit welchen Mitteln die Bevölkerung dort zu diesen sogenannten Wahlen gebracht wird. Also das kann nicht legitim werden oder sein oder so aufgefasst werden. Ich glaube, also da kann man aus der ukrainischen Perspektive auch nicht viel Spannendes berichten.
Mal gucken, ne? Genau. Als wir euch besucht haben oder in Kiew waren, haben wir, du hast es schon erwähnt, mit linken Organisationen auch gesprochen, mit Gewerkschaftsvertreterinnen. Da gab es auch Kritik aus dieser Perspektive an der Regierung. Jetzt, ich glaube, in der Kriegs- und die Ukraine muss befreit werden, Frage, gab es überhaupt keinen Dissens. Aber wie hat sich vielleicht die soziale Situation weiterentwickelt? Haben sich die Kämpfe da verschärft? Gerade in dem Kriegszustand ist es ja wahrscheinlich weiter so sozusagen, dass viel Geld in Verteidigung fließt, aber nicht in die soziale Absicherung der Bevölkerung.
Ich fürchte, die Kämpfe haben sich nicht verstärkt, aber die Lage hat sie verschlimmert. Dadurch, dass man mit der Abdeckung des Krieges und Sonderrechts in den Zeiten des Krieges eigentlich so die Selbstorganisierung und Organisation der Arbeitnehmenden quasi aufs Eis gelegt hat, also und die Rechte wirklich sehr eingeschränkt hat, also kann man nicht wirklich kämpfen. Schwierig ist, die Unternehmen werden angeschossen, die Produktionsstellen werden angeschossen. Das heißt also, rein physisch bekommt man immer weniger Arbeitsplätze. Ihr wisst schon, also das haben wir auch letztes Jahr, glaube ich, mit euch besprochen, dass die Arbeitsgesetze sind so geändert worden auf Zeit des Krieges zugunsten der ArbeitgeberInnen, damit die ArbeitnehmerInnen eigentlich, also mit der Erklärung, also die ukrainischen Unternehmen und Business muss gerettet werden. Deswegen durften und dürfen nach wie vor die ArbeitgeberInnen eigentlich alles Mögliche tun. Also sie werden nicht kontrolliert, also sie dürfen die Überstunden nicht bezahlen, sie dürfen dich irgendwie innerhalb von 2 Stunden kündigen. Es gibt so gut wie kein Arbeitsrecht auf dem Arbeitsplatz. Vor diesem Hintergrund, wenn die Arbeitslosigkeit enorm steigt und auch eigentlich die Preise steigen, unsere Nationalwährung fällt, da macht man einfach Sorgen, sich Sorgen ums Überleben. Und ich glaube, also, da traut man sich einfach nicht irgendwie, sich zu organisieren und irgendwie zu protestieren. Was mir die Gewerkschaften so zum Teil berichtet haben, die Leute empören sich. Aber wenn es dazu kommt, also, dass man mit den VertreterInnen des Arbeitskollektivs sozusagen zur Verwaltung kommt, zu einer so einem Gespräch sucht oder sowas, dann ist plötzlich niemand bereit, sein oder ihr, überwiegend ihr, weil das ist schon nur die Frauen oder überwiegend Frauen in manchen Bereichen geblieben sind, einfach ihr Gesicht zu zeigen, weil man so Angst vor Repressionen hat, also was heißt Repressionen? Man wird gekündigt. Und was machst du dann? So, deswegen, das sieht ziemlich düster aus.
Das ist keine gute Nachricht. Wir haben gerade die Gewerkschaftsvertreter schon so als sehr kämpferisch und auch optimistisch wahrgenommen. Hoffen wir, dass das sozusagen, ja, es ist verknüpft mit der Situation, in dem sich das Land befindet. Ne? Das ist, steht außer Frage.
Absolut. Also ich glaube, also es kommt, also diese ausländische Hilfe, ausländische Gelder, die kommen ins Land. Und nur, ich glaube, dank dem sind wir noch in der Lage, also auch die Pension auszuzahlen und irgendwie so eine kleine soziale Sicherheit oder was weiß ich ja, da werden tatsächlich die Häuser wieder aufgebaut oder renoviert. Viele werden renoviert mit den Mitteln, die vom Ausland gekommen sind, insbesondere die jetzt vom Beschuss irgendwie kaputt geworden sind. Also es passiert schon etwas, aber so allgemeine Stimmung ist natürlich sehr, sehr unsicher. Von den vielleicht relativ positiven Momenten, aber wir wissen ja schon, also, dass nach dem Krieg eigentlich diese positiven sozialen und genderspezifischen Veränderungen die Tendenz haben, so zurückzugehen, ist zum Beispiel die Tatsache, dass jetzt die Frauen den Zugang zu den sogenannten männlichen Berufen bekommen haben, die logischerweise, also was heißt logischer, traditionellerweise immer besser bezahlt waren und immer noch werden. Zum Beispiel, bis vor fast 10 Jahren durften die Frauen in der Ukraine unter Tage nicht arbeiten. Das war nur das sowjetische Gesetz, dass man die Frau in Schutz nimmt quasi. Und das ist erst so sehr spät geändert werden. Aber so irgendwie, die Tendenz war, dass man nach wie vor für die Jobs nur die Männer angestellt hat. Jetzt hat vor kurzem zum Beispiel die Kiewer Metro, die U-Bahn, die unterirdisch ist, ja, also die hat eine Anzeige veröffentlicht, dass sie die Lokführer suchen und würden sich freuen, wenn sie die Frauen bewerben.
Das heißt, eine Metro gilt auch als, also weil es Untergrund ist, deswegen, ja. Okay, ja. Wäre ich nicht so drauf gekommen.
Okay. Genau, rein Interesse halber, ist es so, dass solange Kriegszustand ist, keine Wahlen stattfinden? Ich meine, ich habe sowas gelesen, stimmt das?
Das stimmt. Das stimmt. Da steht im Nationalgesetz eigentlich also, dass keine Wahlen während des Krieges, also nicht in dieser Lage überhaupt stattfinden dürfen. Aber das bedeutet nicht, dass der Zelensky der Präsident bleiben soll.
Also bleiben muss. Also man könnte ihn auch ändern, oder?
Eigentlich, also wenn man ganz genau das Gesetz lesen würde, also dann gibt es eine Möglichkeit, dass der Präsident nach Ablauf seiner Amtszeit eigentlich zurücktritt und sein Stellvertreter, der eigentlich der Sprecher des Parlaments, also der Zweite in dieser Hierarchie, dass er unbefristet seine Stelle besetzen darf. Und das ist eigentlich also, was ich vielleicht also bei eurer ersten Frage zu erwähnen versuchte. Ich glaube, trotz des ganzen düsteren Bildes, das ich jetzt geschildert habe, es gibt auch einiges, was wir nicht unterschätzen dürfen. Also der Mensch ist an sich eigentlich ein sehr flexibles Wesen. Und ich glaube, als Gesellschaft also hat man schon sich mehr oder weniger an den Krieg angepasst. Und man hat schon eine neue Norm gefunden in diesen veränderten Umständen. Und diese Normalisierung der Verhältnisse führt dazu, dass das Politische sozusagen wieder zurückkommt, zurückkehrt quasi. Dass die Opposition sich mehr ans Wort meldet. Also dass der Präsident kritisiert wird. Dass diese Einigkeit und Einstimmigkeit des ersten Jahres eigentlich gar nicht mehr da ist. Also man wird wiederum zu dieser Gesellschaft, die auch intern sehr viele Diskussionen hat. Und selbst wenn die Regierung versucht, irgendwie so zu tun, als wären wir noch wie früher irgendwie eine Stimme, ein Volk, bla bla bla, also das wird nichts mehr geben. Die Kritik wird kommen und ich glaube, nicht nur Kritik, sondern auch bestimmte politische Prozesse. Nicht die Wahlen wahrscheinlich, aber trotzdem, also dieser Kampf, der muss zurückkehren. Also die Gesellschaft muss sich auch wehren.
Das klingt ja doch irgendwie positiv. Kann denn eine politische Linke, die wahrscheinlich ja auch marginalisiert ist in der Ukraine, ist die ein Akteur in diesen Demokratisierungsbewegungen? Und die politische Linke ist ja auch plural, ne?
Das ist jetzt wirklich schwierig zu beantworten. Einerseits ja, weil das Soziale immer mehr zum Thema wird, eigentlich zum brennendsten, einem der brennendsten Themen wird. Und das wird von links sehr gut eigentlich bearbeitet. Andererseits, danke Putin, wird es in breiten Mainstream-Kreisen, wird alles Linke jetzt mit Russland gleichgestellt. Weil Putin und das ganze Regime und die ganze Propaganda sich sehr viel mit sowjetischen Parolen äußert. Und da man sowieso eigentlich sehr gegen Russland gestimmt ist, also wird das Alte, eigentlich dieser Hass gegen die Linken oder die eine bestimmte Vorstellung von den Linken, vom Stalinismus und was weiß ich ja, das wird jetzt mit dem russischen Angriff ziemlich klar gleichgesetzt. Also ich würde sagen, die Linke wird wahrscheinlich auch eine Stimme haben können, aber so lange, also in der kommenden Perspektive, solange sie sich nicht irgendwie links nennt. Wir werden ein anderes Branding brauchen müssen.
Wir verdanken Putin offensichtlich ziemlich viel in der Hinsicht. Ja. Stichwort Popularisierung der NATO und alles, ja, und auch solche Sachen. Der hat viel geschafft. Ja, vielleicht wollen wir zuletzt noch über die fast schon leider übliche Helfersfrage, Helfenfrage. Genau, wir haben darüber auch schon öfter mal geredet. Ich war jetzt zum Beispiel letzten Winter habe ich in Hamburg bei einem Kongress, habe ich selbst dort gesehen, da gab es so ganz große Stände zum Thema Solidarity Collective, wo auf so einem Hacker-Kongress man direkt so einfach so Merchandise gegen Geld kaufen konnte und das ging dann eben in die Ukraine, eben an die Solidarity Collectives, genau, abseits von solchen konkreten Geldsachen oder vielleicht nicht abseits, aber genau, was kann man, was bleibt zu tun, wenn man nicht in der Ukraine ist, wenn man irgendwie ja, unterstützen will? Was ist dein Tipp?
Also ich glaube, es gibt eine Menge, was man machen könnte. Vor allem, also ich glaube, was jetzt uns wirklich wichtig wäre, wäre intellektuelle, analytische Unterstützung, weil die Prozesse kann man nicht aufhalten. Es mag von draußen aussehen, als würde in der Ukraine schon wieder einiges funktionieren und wir müssen jetzt Gas geben und was weiß ich ja, alles Mögliche analysieren und beschreiben und die neuen Programme schaffen. Und das macht man in diesem Zustand von Burnout nicht wirklich gut. Ich glaube, ich habe das Gefühl, dass manche Kolleginnen und Kollegen im Ausland das einfach sich nicht vorstellen können, also wie müde man ist. Und deswegen, ja, wir verstehen alle eigentlich, also die Frage der EU-Annäherung, wenn nicht Beitritt, des Beitritts, also die steht vor uns. Und da bräuchten wir natürlich Zusammenarbeit auch mit der westlichen Linken, mit der deutschen Linken in Fragen, was es für die Ukraine und was es für die EU bedeuten könnte. Wir brauchen Analyse, wir brauchen Gehirn, wir brauchen Diskussion. Abgesehen davon eigentlich, also was jetzt in Polen passiert, so zum Beispiel mit ukrainischen Waren und grundsätzlich mit der Haltung, ja eigentlich, was könnte diese Annäherung der Ukraine bringen oder wie könnte die EU eine Annäherung auch den ukrainischen internen politischen Diskurs verändern, auf welche Aspekte man achten müsste, wenn wir von bestimmten Prozessen reden. Geld ist immer wichtig leider und ich würde einfach sagen, also wir Also das ist jetzt mein Herzensanliegen. Also wer ein paar Euro hat oder irgendwie einen Vorrat an Katzenfutter und was weiß ich ja, schickt es an Solidarity Collectives. Die schleppen das irgendwie in die Ukraine. Ich kann es nicht mehr anschauen. Also dieser Scharen von Tieren, die da hungrig rumlaufen. Also das tut wirklich weh. Aber also um ganz pathetisch am Ende zu sein, also würde ich einfach sagen, ich habe das Gefühl, dass man sehr müde geworden ist von der Ukraine, vom Krieg, von dem Ganzen. Und uns ist trotzdem wichtig, dass wir nicht ganz aus dem Bild verschwinden.
Total, genau. Also kann ja sagen, zumindest am 24.02. sind viele Leute hier auch wieder auf die Straße gegangen und haben die Fahnen hochgehalten. Wahrscheinlich waren die Ukrainerinnen in der Überzahl, ne? Aber klar, wir plädieren auch dafür, auf keinen Fall den Blick weglenken von der Ukraine und dem, was passiert. Vielleicht war das Interview ein kleiner Beitrag. Danke, Nelia.
Vielen Dank.
Ja, danke. Nelia Wachowska, mit der haben wir gerade gesprochen. Und weil das jetzt Skype ist, werden wir jetzt uns nicht im Nachgespräch nochmal hören. Deswegen, genau, mach's gut. Und wir lesen uns. Bis bald.
Ja, gerne. Ciao.
Ciao. Ciao. Da hat man sogar das Ping gehört. Und wir machen eine Musik wahrscheinlich.
Ja, bitte.
Genau. Da machen wir nämlich, nämlich hier, genau. Die Zeus waren das.
Die Zeus. Ach so.
Es gibt einfach nicht genug Bandnamen mit OI.
Ja. Ja. Die Zeus. Nach Viktor Zeus?
Nee, ich glaube nach dem griechischen mythologischen Zeus.
Ach so. Dann umgeschrieben quasi. Einfach.
Aber das ist eine interessante Frage. Das habe ich noch gar nicht.
Wahrscheinlich ist es nicht so, ne? Ein bekannter sowjetischer Musikbarde.
Ja, 1992 oder so in Lettland oder so bei einem Autounfall gestorben. Wer weiß, wer weiß.
Wer weiß, wer da seine Finger im Spiel hatte. Genau. Tor, Tor.
Ja. Tja. Was nehmen
wir? Was nehmen wir? Vielleicht.
Ich kann das Thema total galant anfrühstücken und kurz machen und dann wissen trotzdem alle, worum es geht. Ist das eigentlich ein Leipziger Problem mit den Spätis oder ist das zum Beispiel in Dresden anders?
Ja, das ist eine gute Frage. Nee, es gibt ein sächsisches Ladenschlussgesetz, was natürlich für ganz Sachsen gilt, aber ich meine gehört zu haben, dass es in Dresden irgendwie mit der Ahndung nicht so krass ist. Also da gibt es offensichtlich ein
Laissez-faire.
Ja, irgendwie so ein Stillstandsabkommen. Nee, das ist jetzt zu viel, aber ich habe da noch nicht über Probleme gehört. Mhm. Während ich das in Leipzig auch von Späti-Besitzern kenne, die sagen so, es gibt so Intervalle, wo sich entweder Nachbarn beschweren, weil es zu laut ist, mutmaßlich, keine Ahnung, Lobbyisten von großen Supermärkten oder eben ja, das Ordnungsamt dann aufgrund der Beschwerden kommt und da schon dann Palermo in der Bude ist, also einfach Bußgelder verhängt werden wegen zu lange Öffnen.
Mhm. Schade.
Es gibt andere Bundesländer, die haben wohl andere Gesetze, aber da sind dann offensichtlich die Ladenöffnungszeiten, die aus ArbeitnehmerInnen, beschäftigten Gründen quasi reglementiert sind. Also man kennt es ja auch aus Tschechien, da gibt es ja Supermärkte, die haben 24 Stunden und sonntags. Ja? Da gibt es offensichtlich keine Schranken. Und das ist in Deutschland schon noch eine heilige Kuh, wenn man das so sagen kann.
Ja.
Wobei Aldi und Rewe im Bahnhof haben sonntags offen, aber das ist dann in Verknüpfung mit Reise ist es auch erlaubt, glaube ich, in dem Gesetz.
Ja, und ich weiß gar nicht, ob das noch so ist. Es gab doch im Süden, ich weiß nicht, ob das schon Konnewitz war, irgendein Späti, der hatte, was hatte der denn? Irgendwas mit einer Tankstelle, damit er als Reisebedarf gilt. Aber ich habe es vergessen.
Ja.
Eine Elektrozapfsäule für Elektroautos oder so?
Das war zumindest mal eine Idee.
Ach so, okay,
ich dachte, das weiß ich nicht genau. Ich glaube, Onkel Toms Hütte, aber ich weiß es nicht genau.
Mhm. Okay.
Gibt, glaube ich, auch die Tendenz oder die Empfehlung informell auf Gastro zu switchen. Es hat dann so Ausläufer, vielleicht haben das manche schon gesehen, dass die Lebensmittel abgehangen werden abends und dann bloß noch sozusagen Wurst und Bier verkauft wird. Muss eigentlich auch eine Toilette haben, glaube ich. Es hat auch Barrieren.
Ja. Ich wollte mal sonntags Milch kaufen, was ich echt gut gefunden hätte für meinen Kaffee, aber es ging nicht.
Es gab
Milch, ich habe sie ja gesehen im Regal, aber nein, sonntags darf keine Milch verkauft werden. Zitat Ende.
Im Späti?
Ja.
Okay.
Und das ist halt umso tragischer, wenn du sie vor dir siehst. Also du siehst sie in dem Regal und du hast keine Milch zu Hause.
Das ist fies. Dann geh nächstes Mal in den Bäcker und klau Kaffeesahne. Aber Kaffeesahne ist halt auch so ein
Haar. Ja, es gibt zum Bäcker.
Genau, es gibt eine Diskussion. Ich glaube, die gibt es wirklich jedes Jahr. Und dass man sich nicht aufraffen kann und da irgendwie eine Ausnahmeregelung schaffen kann, die ja auch die Kleinen in den Blick nimmt und nicht die Ketten. Ich verstehe es nicht. Es ist wirklich surreal. Und stattdessen hält jetzt Einzug tatsächlich die menschenlose Späti-Kultur, also Automaten.
Tokio Ahoi, falls da wer Fotos vor Augen hat.
Ja,
genau.
Ich träume ja auch so von kleinen Läden, die auch so Demokratiezentren sind im ländlichen Raum. Ich dachte immer so, oder man kann darüber träumen, es gab es in der DDR auch, ne, dass es einfach Orte sind, wo man was Kleines kaufen kann, wo man sich aber auch treffen kann, schwatzen kann. Aber auch im ländlichen Raum, und da bin ich auch gar nicht so dagegen, gibt es diese Automaten inzwischen in kleineren Orten. So, und bevor die nichts haben, ist das natürlich schon eine sinnvolle Idee, weil das, was ich denke, müsste man eher subventionieren. Das wird sich niemals selber tragen.
Ne? Ja, naja, genau. Aber dann ist ja in Leipzig der Grund für die Automaten ja nur, weil mit da keine Menschen stehen dürfen sozusagen. Das ist ja auch weird. Zumal, ich meine, je nachdem, wer in einem Späti arbeitet, teilweise sind das ja auch eben Jobs, die Leute einfach, was weiß ich, neben dem Studium machen oder zu Beginn ihres sogenannten Erwerbslebens. Und vielleicht ist das ja für manche auch gar nicht das unattraktivste, abends zu arbeiten und so. Also keine Ahnung, das ist ja nicht nur jetzt per se Ausbeutung, nur weil es eben diese Zeiten sind. Aber ja, wie du gesagt hast, da muss man halt drauf achten, dass man Inhaber geführt, wie das schöne Wort. Und so.
Ja. Bestimmt so. Ja, das ist bestimmt eine Diskussion, die wird kommen, weil die Gesellschaft sich ja auch verändert oder so, ne? Ja. Aber voll durchbrettern, 24 Stunden ohne Schutzmechanismen, so richtig gut gefällt mir das auch nicht, ne? Während mir die Automaten auch nicht gefallen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Da kann man auch so Ladekabel fürs Handy kaufen, Zahnbürsten, Kondome, Schwangerschaftstests. Also tatsächlich, ja.
Ja.
Ich mache jetzt keine Werbung, wo die sind, aber es gibt in Leipzig schon welche.
In Italien habe ich das gesehen, da haben viele Apotheken, haben draußen Automaten 24/7, wo es dann halt auch das, was du gerade gesagt hast, aber weiß ich auch, meinetwegen Ibuprofen oder so zum Zapfen gibt, sinngemäß, weil die haben halt auch nur bis 18 Uhr oder 17 Uhr offen und ja, genau.
Das klingt ja eigentlich wieder sympathisch. Ne? Ja. Ob es bald Cannabis-Automaten gibt, das wahrscheinlich nicht.
Ob es überhaupt Cannabis gibt, ist ja gerade dank Bundesrat wieder so eine...
Ja, der Bundesrat und die CDU und CSU haben schon, also Bayern, CSU, hat eine Klage angekündigt. Das ist wirklich ein krasser Kulturkampf, der da vorgeführt wird. Ich bin auch gespannt, weil eigentlich gibt es im Bundesrat keine Mehrheit für SPD, Grün, Links, irgendwie regierte Länder, die CDU regierten oder mit Regierungsbeteiligung haben einfach eine Mehrheit im Bundesrat. I don't know.
Und das erinnert mich wieder an dieses Buch, was ich gelesen hatte hier von Die Lage der Nation, wo dem Bundesrat so ein großes Kapitel Gute kam, dass man zusammenfassen kann mit dem Fazit. Und das ist, warum wir nicht gute, schöne Sachen haben können. Also der Bundesrat.
Ja, aber also es kommt ja dann immer der Vermittlungsausschuss. Irgendein wichtiges Gesetz ist jetzt gerade im Vermittlungsausschuss. Das Wachstumschancengesetz mit so Wirtschaftssubventionen oder so, keine Ahnung. Und das, aber es muss ja dann auch wieder rauskommen aus dem Vermittlungsausschuss.
Nee, das bleibt da.
Es bleibt da einfach hängen, genau. Ja, also wenn die Cannabis-Reform wirklich verhindern und da auch nicht...
Das Reformchen, ne? Das
ist, ja, es ist wirklich, genau, ein Reformchen, ja.
Und der Traum für alle Datenhorter, also ne, die das Vorstellung, stimmt, dass man sich da bei diesen Cannabis-Clubs registriert mit vollen Daten, also auf die Idee muss man auch kommen wollen.
Die müssen dann Datenschutzbeauftragte wahrscheinlich beauftragen, diese Social Clubs, die gibt es ja alle schon in Gründung, aber das ist so, die müssen auch Jugendschutzbeauftragte stellen, Präventionskonzepte auflegen, das ist schon nicht ohne, das wird kein Spaß irgendwie, ne? Das muss man sich sehr gut überlegen, so ein Ding dann aufzubauen. Und dann, genau, die Mitglieder.
Ja, und außerdem weiß man ja nie, was nach der nächsten Wahl wieder ist. Und Stichwort sowas wie Kfz-Kennzeichen scannen und so. Das geht ja auch immer sehr schnell, dass dann irgendjemand sagt, ja, wir hatten zwar gesagt, das soll nur dafür benutzt werden, aber wie wäre es denn? Ja.
Bitter, bitter.
Schön. Jetzt haben wir noch knappe 5 Minuten und können wahrscheinlich nur noch erwähnen, dass die AfD in ihrem Verfahren, ob sie denn nun als gesichert Rechtsextremist
Rechtsextrem heißt es, glaube ich, im Verfassungsschutz-Slang. Ja. Ob sie da
öffentlich so genannt werden darf, so eingestuft etc. pipapo.
Was ein wichtiger Baustein für ein Verbot eigentlich wäre, könnte man sagen. Ja.
Und was auch dazu, und dieses Verfahren ist auch gerade der Grund, warum wahrscheinlich im Moment der Bundesverfassungsschutz nichts weiter zu der AfD sagt, weil die quasi, wie sagt man, Kaninchen vor Schlange, Schlange vor Kaninchen, auf dieses Verfahrensende warten, was da jetzt rauskommt. Und das verzögert sich, und zwar sehr.
Genau, die AfD hat mit Befangenheitsanträgen und Beweisanträgen, ich glaube, es ist das irgendein Gericht in Münster, habe ich vorhin gelesen, quasi lahmgelegt oder nicht lahmgelegt, hat erreicht, dass die Verhandlung vertagt wurde.
Ja.
Genau. Und jetzt wahrscheinlich bis nach den zumindest Europawahlen. Ne?
Mhm.
Ja.
Und das kann man so als, also aus BeobachterInnenperspektive schon so werten, dass das genau das Ziel war, dass es da keine anderen Gründe für die ganzen Anträge etc. gab.
Ja, ist richtig.
Naja.
Es ist halt die Frage, ob diese Einstufung Leute wirklich abhält, die zu wählen, ne? Also im Osten, in Sachsen. Es ist so, es ist trotzdem wichtig, aber es ist oft so konnotiert. Es könnte den Wählerstimmen kosten und darum haben sie es jetzt
offensichtlich sind sie ja selbst der Meinung, dass das irgendwie Auswirkungen hat. So wie sie sich ja sehr beschwert haben über die 3 AfD-Abgeordneten, die keiner kennt aus Bayern, die jetzt in Russland Wahlbeobachter als sogenannte Experten für Demokratie eingeladen von einer Kreml-Duma-Unterorganisation und theoretisch auch bezahlt tatsächlich. Genau, da hat sich der Bundesvorstand der AfD wohl sehr aufgeregt, weil man will doch gar nicht so mit Russland, aber man will ja schon, aber ja, öffentlich, nein.
Lustig, dass sie sich um ihr Image so Gedanken machen.
Ja.
Ich hoffe nicht, dass der bayerische Abgeordnete dabei ist, dem die Immunität gleich aufgehoben wurde, der Burschenschafter.
Der ist
gewählt worden. Ach nee, Bundestagsabgeordnete hast du gesagt, ne?
Ich dachte.
Wahrscheinlich, genau. Das war ein Landtagsabgeordneter.
Ja, Herr Halemba oder so.
Der, glaube ich, gleich wegverhaftet wurde oder sowas.
Ja, es ging schnell.
Mhm.
Und der war bei so einer Burschenschaft anhängig, wo jetzt große Auflösungstendenzen sind, weil die sogenannten alten Herren, also die ehemaligen Mitglieder der Verbindung, also ehemalige Studenten, ja, nicht gegendert logischerweise, die das finanzieren quasi, ne, als Erwachsener sind. Also die fanden das wohl alles gar nicht so knorke, was da rauskam öffentlich, und jetzt ist das Ganze wohl in so einer Art, wir packen unsere Sachen und lösen das alles auf. Naja.
Okay.
Auch schön.
Wir können noch erwähnen am Ende, dass ich glaube am Mittwoch die Buchmesse beginnt. Mittwoch oder Donnerstag. Schwerpunktland ist die Slowakische Republik, wo es glaube ich politisch auch ganz schön heiß wild hergeht. Da ist so ein russlandnaher Präsident an der Tete, der mal Linker war und jetzt eher so ein Faschist geworden ist. Das ist alles Fico heißt der glaube ich. Ja, eigentlich auch interessant, aber das Land ist so klein, als dass halt so viele Leute drauf gucken. Genau, aber im Rahmen dieser Buchmesse gibt es wieder dieses Leipzig-Lies-Programm und ich glaube viele spannende Veranstaltungen. Da kann man irgendwie keine richtige Empfehlung machen, glaube ich.
Man kann nur raten, dass man es überlebt, die Woche.
Ja,
raten. Wenn man es ernst nimmt.
Genau. Es gibt so, wenn man sich für linke Locations interessiert, gibt es da natürlich auch Lesungen und sonst, ja, erschlägt einen das Programm. Mal gucken. Ja, wir sind
2 Wochen. Dann
geht's weiter.
Mit Jens.
Hallo.
Noch nicht zur 500. Da sollt ihr alle hinkommen, aber das sagt euch Jens nochmal später.
Das machen wir dann, das wird ja auch komplex.
Das kann überhaupt niemand fassen.
Tschüss.